Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Waldoreule, dem NABU-Projekt-Podcast. Mein Name ist Viktoria und ich unterhalte mich hier mit Expertinnen und Experten aus der NABU-Welt, um etwas mehr über ihre vielfältige und spannende Arbeit zu erfahren.
Herzlich willkommen zur Waldoreule. Mein Name ist Viktoria Diemer und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder remote zwar verbunden bin, aber diesmal auch mit einer meiner Kolleginnen zusammenzusitzen, Dr. Barbara Maas. Und wir sind diesmal auch wieder international. Barbara, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, Viktoria. Und vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast anhören. Es freut mich natürlich ganz besonders. Und obwohl wir geografisch vielleicht nicht gleich in dem gleichen Ort sind, sind wir jedenfalls gleichen Sinnes für die Natur und das ist das Wichtigste.
Das auf jeden Fall. Also ich sitze hier in Berlin und Barbara sitzt in England.
Ja, ich sitze in Südengland.
Barbara, magst du dich einmal unseren Hörern vorstellen? Wer bist du und was machst du eigentlich? Du bist ja im weitesten Sinne beim NABU, möchte ich schon mal vorwegnehmen.
Ja, also ich bin Leiterin für internationalen Artenschutz bei der Stiftung International. Und ich bin Wildtierbiologin. Ich habe promoviert über Löffelhunde. Das sind kleine insektenfressende Füchse in der Serengeti. Dadurch hatte ich das große Vergnügen und das große Privileg, auch 5,5 Jahre in der Serengeti zu leben. Danach habe ich einen Postdoc in Oxford gemacht. Ja, studiert in England, in Cambridge und dann Postdoc in Oxford. So hat es mich nach England verschlagen. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich bin ich ja Zoologe geworden. Ja, weil ich Gutes tun wollte für die Natur. Und ich dachte, jetzt sitze ich hier und publiziere und das nützt ja niemand was. Und mein Temperament ist auch eher so Campaigner. Da habe ich dann meine Position in Oxford verlassen und habe angefangen, vor 30 noch was Jahren für Naturschutzverbände zu arbeiten und habe also, wie gesagt, im internationalen Artenschutz und Tierschutz auch über 30 Jahre gearbeitet mit großer Passion und großer Leidenschaft und habe, was für die zum Anfang dieser Zeit ungewöhnlich war, halt als Akademiker bin ich in den Kampagnenbereich eingestiegen, um sicherzustellen, dass dass Kampagnen, an denen ich arbeite oder an denen Organisationen arbeiten, wissenschaftlich fundiert sind. Und das mache ich auch heute noch.
Genau, und dafür bin ich sehr dankbar, dass du dir heute Zeit genommen hast. Genau, es soll ja heute vor allem um unsere gemeinschaftlichen NASON-Projekte in Assam gehen. Genau, du hast schon ein bisschen erzählt, was deine Aufgaben beim NABU sind. Aber wie würdest du sagen, sieht so ein Arbeitsalltag von dir aus? Wie können sich den unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen?
Ja, das variiert sehr stark. Es hängt davon ab, ob ich von zu Hause aus, wo mein Büro hier arbeite und habe hier also einen ganz kurzen Weg zur Arbeit und gut fürs Klima. Und ja, und dann sitze ich oft hier und bin viel damit beschäftigt, wissenschaftliche Informationen zu sammeln, aktuelle Informationen in unsere Projekte einfließen zu lassen und dann umzusetzen, so dass sie auch für unsere Unterstützer und Unterstützerinnen durch unser Öffentlichkeitsteam weitergeleitet werden können. Ja, also es ist so die Brücke zwischen der Primärliteratur und zwischen harten wissenschaftlichen Daten und unseren, wie sind die relevant zu unseren Projekten. Und manchmal gibt es auch brennende Neuigkeiten. Wie können wir die kommunizieren, ohne über Wahrscheinlichkeitszahlen und so weiter zu reden, sondern wie können wir das einfach an unsere Unterstützer und Unterstützerinnen weiterbringen, um sie auch auf dem Laufenden zu halten und darüber über gute Nachrichten und über schlechte Nachrichten. Und dann natürlich auch ganz wichtig, nach Wegen zu suchen, wie man die gegenwärtigen Probleme oder Probleme, die sich abzeichnen in der Zukunft, wie man die angehen kann. Das ist auch beim Nashorn-Projekt so. Dann reise ich natürlich zu Projektreisen. Ich reise nie, muss ich sagen, zu Projekten nur, um zu sagen, das gucke ich mir jetzt mal an, sondern ich habe mir das selbst auferlegt, dass ich nur fahre, wenn es für mich dort irgendeine Aufgabe gibt, die ich erfüllen muss. Das kann sein, dass ich eingeladen werde, um auf einer Konferenz einen Vortrag zu halten oder dass ich im Feld bin. Zum Beispiel, also ich fahre mindestens einmal pro Jahr nach Assam, nach Indien, zu unserem Nashorn-Projekt mit einem Volontär, ehemaligen Hundetrainer von der Polizei, der das Training für uns von dem Hundeteam ausweitet und vertieft. Und dann sind wir unterwegs bei 35 Grad Hitze und 85% Luftfeuchtigkeit im Dschungel und haben die Hosen in die Socken gestopft, damit die Blutegel einem nicht leer saugen. Und bin halt also ganz geländegängig unterwegs. Also und alles dazwischen. Also sehr variiert, sehr befriedigend und immer interessant, nie langweilig. Es sei denn, man muss dann die Reisekostenabrechnung machen.
Ja, das ist, da müssen wir alle durch. Aber genau. Für deine Auslandsreisen oder deine Chance zu den Projekten zu kommen, ich glaube, da beneide ich dich auch ein bisschen, weil ich mir das sehr schön vorstelle. Und das weicht ja so ein bisschen von so einem klassischen Büroarbeitsalltag ab. Das hilft vielleicht allen, so ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Wir haben ja gerade schon gesagt, es soll heute um das Panzernashorn gehen, das indische Panzernashorn. Ein echtes Schwergewicht unter den asiatischen Nashörnern. Das möchten wir natürlich jetzt im Folgenden etwas genauer vorstellen, was genau wir da eigentlich tun und wo es lebt. Fangen wir doch mal an. Stell dir mal vor, du müsstest die Art mir quasi vorstellen. Ich weiß zugegebenermaßen noch gar nicht ganz so viel über das Panzernashorn. Wie würdest du mir das Nashorn vorstellen? Also was sind so die Hard Facts?
Albrecht Dürer hat mal eine Zeichnung gemacht von einem Panzernashorn. Und es hat seinen Namen, weil es Hautfalten hat, die ganz begrenzt sind und das, sodass es wie eine mittelalterliche Rüstung aussieht. Also nicht wie ein Panzer, sondern wie eine Panzerrüstung. Deswegen der Name. Und es ist also nicht nur unter den asiatischen Nashörnern ein Schwergewicht, sondern ist das mit dem Breitmaulnashorn das schwerste Nashorn der Welt. Ein Riesenbrocken und hat ein Horn. Ja, der englische Name ist Greater One-Horned Rhino, also das größere einhornige Nashorn. Hat ein Horn, das sehr viel kleiner ist als das Horn der afrikanischen Nashörner.
Genau, was braucht es denn zum Beispiel für ein gutes Leben? Also was macht denn einen idealen Lebensraum für das Panzernashorn aus? Also was isst es zum Beispiel gerne? Oder braucht es ganz viele Rückzugsorte, Wasser?
Ja, ganz genau. Also die Panzernashörner sind leider aus dem größten Teil ihres ehemaligen Verbreitungsgebietes verdrängt worden. Und damit hat die Wilderei hauptsächlich zu tun. Wenn ich mal sage, ich wurde 1960 geboren, 1960 gab es noch ungefähr 100.000 noch was Nashörner, allgemein. Nicht Panzernashörner, sondern allgemein. Heute gibt es noch knapp über 27.000. Ja, also da hat sich sehr viel verändert. Die Panzernashörner leben heute noch in Indien und Nepal. Die größte Population lebt tatsächlich in Indien. Ja, es gibt also von dem Panzernashorn heute noch 4.075. Die Population geht langsam wieder hoch, dank der effektiven Schutzmaßnahmen der indischen Behörden und dem Willen, den sie haben, diese Tiere tatsächlich zu schützen. Während in Afrika die Nashornzahlen leider immer noch am Absteigen sind. Wilderei ist immer noch die größte Bedrohung, leider. Und die größte Nachfrage dafür Teile von Nashornen, entweder das Horn selbst oder Schnitzereien oder Schmuckstücke oder Trinkschalen, Armbänder, Anhänger, alles Mögliche wird daraus gemacht, auch sogar Shampoo, ja, haben jetzt inzwischen den traditionellen Gebrauch von Nashorn, das war für traditionelle Medizin, überholt. Es wird sogar in Vietnam und China, das sind die beiden größten Verbraucherstaaten, als Investitionsanlage gesehen, ja, wo die Leute darauf spekulieren, dass das Nashorn ausstirbt. Und wenn man es dann hat, geht der Preis hoch und dann kann man damit viel Geld verdienen. Also so sieht das aus.
Genau, so ein bisschen wie bei uns das Gold, was ja auch manchmal noch also als materielle Wertanlage genutzt wird.
Ja, Nashorn ist sehr wertvoll und auf dem Schwarzmarkt ist das Horn asiatischer Nashörner noch wertvoller als das Horn von Afrika, weil das Horn dichter gepackt ist. Ja, dabei ist das Horn nichts anderes als Keratin. Das ist ein Eiweiß, aus dem auch unsere Zehen und Fingernägel und unsere Haare sind. Sonst ist es nichts. Ja, da könnte man auch in allen asiatischen oder europäischen oder amerikanischen Nailbars die Fingernägel aufsammeln. Und das ist ganz genau das Gleiche. Weitere Bedrohung, ist natürlich auch die Verlust von Lebensraum. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Indien hat China überholt. Und trotzdem schafft es Indien, die Schutzgebiete für das Panzernashorn nicht nur zu schützen, sondern auch auszuweiten. Von daher hat sich das Verbreitungsgebiet der Nashörner, ist das gewachsen in Indien. Das ist also schon was, wenn man hier, also wirklich, wenn Sie schon mal in Indien waren, wissen Sie, das ist, also da geht, ne, da ist schwer was los. Es sind viele Menschen, viel Armut und trotzdem ist man stolz auf sein Panzernashorn, auch wieder anders als in Afrika. Das Nashorn ist das Wappentier von Assam, das ist die Hochburg dieser Tiere in Indien ist. Und die Leute sind stolz auf ihre Panzernashörner und wollen sie schützen. Nehmt dann in Kauf, dass auch ab und zu mal Konflikte gibt. Die werden dann nicht ausgenutzt, um sofort nach Schusswaffen zu greifen. Die weitere Bedrohungen sind dann die Verbreitung invasiver Arten in den Schutzgebieten, invasiver Pflanzenarten, die das Futter der Nashörner, die grasen, vertreiben, sodass man also, dass man sich auch darum kümmern muss, dass die Nashörner in den Gebieten, in denen sie leben, genug zu fressen haben und muss man also diese invasiven Arten bekämpfen.
Und unser Projektgebiet oder einen großen Teil unseres Projektes findet ja Kanziranga Nationalpark statt. Und genau, unser Ansatz oder der Ansatz, den ja jetzt der NABU gewählt hat, ist ja, den Schutz der Nashörner zum Beispiel mit Hundestaffeln zu gewährleisten, zu unterstützen. Da gibt es natürlich auch noch andere Maßnahmen, aber es ist ja mit eines der Hauptinstrumente. Und ich glaube, wenn man das zum ersten Mal hört, fragt man sich, wie passt das denn zusammen oder was haben denn jetzt die Hunde mit den Nashörnern zu tun? Du hast ja gerade auch beleuchtet, dass Jagd und Wilderei vor allem und weil ja auch das Nashorn, also das Horn so sehr begehrt ist, leider genau die besonders bedroht sind. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen den Hundestaffeln und den Nashörnern? Also wie können die Hunde die Nashörner schützen?
Ja, also Hunde werden ja auch von der Polizei eingesetzt im Aufspüren von Drogen und von Waffen und auch in Pferdenverfolgung, auch in der Nothilfe. Das Rote Kreuz setzt Hunde ein, um Verletzte zu finden. Hunde haben halt eine sehr gute Nase. Und die Hunde, die wir nutzen, die werden auch von der Polizei viel genutzt. Das sind belgische Schäferhunde. Die sind etwas graziler als, also vom Körperbau her graziler als Schäferhunde, aber sind noch härter im Nehmen und sie haben so einen richtigen Beutetrang. Ja, also wenn man, sie wollen dann wirklich was finden. Ja, also wie du schon gesagt hast, ist natürlich die Wilderei eine Riesenbedrohung, auch in Kaseranga, auch in Assam, obwohl die Wilderei sehr niedrig gehalten ist. Ja, und das heißt, die indische Regierung setzt alle möglichen Mittel ein, um den Wilderern das Handwerk zu legen. Und dazu gehört auch unsere Hundestaffel, die mit den Rangern zusammenarbeitet und ihnen beim Vollzug hilft und bei der Aufspürung von Verdächtigen und bei der Aufspürung von Waffen und der Aufspürung von Nashornhorn, das jemand versteckt haben könnte. Unser Ziel ist natürlich, Nashörner in Assam vor Wilderern und illegalem Handel voll zu schützen, damit sich der Bestand weiterhin erholen kann. Damit schützen wir auch viele andere Arten. Wir schützen damit den ganzen Lebensraum. Ja? Und Assam ist also wirklich ein Biological Biodiversity Hotspot, wird von der UNESCO so anerkannt, weil es einen unendlichen Artenreichtum dort gibt, sowohl an Vögeln, Insekten, Säugetieren und einer der wenigen Orte der Welt, wo man die asiatischen Big Five sehen kann. Ja, also wo man asiatische Elefanten, Basingerhirsche, wilde Wasserbüffel, Nashörner, was war jetzt das letzte? Ach, jetzt fällt es mir nicht ein. Also sind fünf.
Ist es der Tiger? Ist es ein Katzenart?
Der Tiger! Ja, es gibt ganz genau, Victoria, der Tiger. Kaziranga ist auch als Tigerreservat ausgewiesen. Das ist eines der Tigerreservate in Indien mit der höchsten Dichte an Tigern. Also wenn wir dieses Gebiet schützen, schützen wir all diese Arten. Ja, ist für Wandervögel sehr wichtig und viele ganz, ganz seltene Vogelarten kommen dort auch vor. Also jetzt mal zurück zu unserer Hundestaffel. Wie ich schon gesagt habe, die Hundestaffel arbeitet Hand in Hand mit den Rangern und ist für diese Arbeit einfach unersetzlich. Die Spürhunde allgemein spielen eine immer wichtige Rolle bei der Aufklärung und der Verhütung Wildtierverbrechen. Es hat sich also sowohl in Afrika als auch in Asien gezeigt, dass da sich dadurch die Erfolgsquote sehr erhöht, wenn Sie sich vorstellen, dass ein Nashorn, dass die Ranger einen Tip-off bekommen, dass in Gebiet X im Kasiranga irgendwelche verdächtigen Aktivitäten vermutet werden und Eindringlinge, dann werden die Hundeführer mit dem Hund, die mit den Rangern zusammenleben, in der Rangerstation werden gerufen. Der Hund und alle kommen raus. Der Hund nimmt die Fährte auf. Der merkt dann natürlich sofort, wenn da ein Geruch ist, der da nicht sein sollte, eine menschliche Spur, und verfolgt die dann und kann so den Rangern den Weg zeigen, den die Verdächtigen oder die Straftäter genommen haben. Und im Idealfall funktioniert das, bevor die zuschlagen konnten und Nashörner töten konnten. Und das funktioniert sehr gut. Also zwischen Januar 22 zum Beispiel und April dieses Jahres wurden 52 Verdächtige zusammen mit Straftaten gegen Nashörner festgenommen. Und dabei haben auch unsere Hunde eine ganz zentrale Rolle gespielt. Ja, deswegen freuen sich natürlich die Nationalparkverwaltung auch, dass wir diese Tiere zur Verfügung stellen, weil es wirklich einen Unterschied macht und die Nashörner und alle, die sich den Lebensraum mit ihnen teilen, zu sichern.
Also das ist ja eigentlich auch immer unser Ansatz, würde ich sagen, dass wir natürlich eine Art schützen wollen, aber davon profitiert natürlich der ganze Lebensraum, wie du ja beschrieben hast, die asiatischen Big Five. Es gibt ja auch noch einen anderen, also einen unglaublichen Artenreichtum an Pflanzen, Insekten vor Ort, und das gehört ja alles miteinander zusammen. Eine Frage, die mir gerade kam, als du das mit den Hundestaffeln beschrieben hast. Ehrlicherweise, ich stelle es mir auch sehr gefährlich vor für die Ranger und die Hundestaffeln. Kannst du was dazu sagen, ob das auch gefährlich ist?
Ja, es ist gefährlich, denn in Assam werden jedes Jahr Ranger erschossen. Es werden auch viele Wilderer erschossen, obwohl die Ranger nur dann zurückschießen, wenn sie angegriffen werden. Ultima Ratio. Das würde die Polizei in Deutschland genauso machen, wenn sie Drogen verdächtigen, wenn sie die in die Enge treibt und die schießen auf die Polizei, schießt die Polizei zurück. Das ist leider so. Aber dazu kommt es nur ganz, ganz selten. Aber es ist natürlich gefährlich, da Nashornhorn ist auf dem Schwarzmarkt mehr wert als Kokain. Und der illegale Handel in Kokain ist natürlich ein Riesengeschäft, Riesenschwarzmarktgeschäft. Leider hat der Wildtierhandel ein sehr viel tieferes, niedrigeres Profil, sodass das Risiko, dass einem so eine Straftat durchgeht, viel kleiner ist beim Wildtierhandel als beim Drogenhandel. Für unsere Ranger, für unsere Hundeführer ist es, und die Hunde selber, ist es natürlich besonders gefährlich, weil sie immer an der Spitze des Patrouillenteams sind. Weil sie ja, der Hund ist eigentlich an der Spitze, weil der weiß, wo es lang geht. Die Hundeführer und die Hunde selber sind ganz eng mit den Hunden. Dieses Verhältnis ist ganz eng. Die reagieren auf die kleinsten Gesten oder Gesichtsmimik der Hunde und wissen jetzt, wie weit die Verdächtigen sind, in welcher Richtung und so weiter. Der Hund verändert dann sein Verhalten, und was dann passiert ist, dass dann der Hundeführer Halt macht, die Ranger durch Handzeichen stoppt, durch Handzeichen sagt, in dieser Richtung befinden sich die Verdächtigen und ungefähr, was weiß ich, 50 Meter, 100 Meter, 200 Meter. Und dann bleibt der Hundeführer stehen und die Ranger gehen nach vorne. Nur im allergrößten Notfall lassen wir den Hund los, wenn es also der Hund ist dafür geeignet, die Hunde Wildtierverbrecher aufzuspüren. Und wenn sie an der Spitze sind, sind sie natürlich die Zielscheibe. Weil wenn man den Hund ausschaltet und den Hundeführer, haben die Ranger weniger Chancen, die Täter zu ergreifen. Und deswegen sind wir halt immer darauf bedacht, unsere Teams so sicher wie möglich in diesen gefährlichen Situationen zu halten. Das heißt, wir haben stich- und schutzsichere Westen für die Hunde und wir haben kugelsichere Westen also der höchster Qualität, die sogar Kalaschnikows stoppen, wenn sie angeschossen werden. Das ist natürlich sehr schwer, aber wenn man da nah dran rankommt, ziehen sie die an. Ansonsten stellen sie sich vor, es ist 35 Grad, es ist super feucht. Es ist auch schon eine Tortur, ne? Auch für die Leute, die dort leben. Es ist anstrengend, wenn man dann kilometerweit da durch, man geht ja da nicht auf Pfaden entlang, es geht ja dann querbeet. Ne? Bergauf, bergab. Ne? Wir tun alles, um das Team so sicher wie möglich zu halten.
Das ist natürlich, also bestimmt jetzt nicht der schönste Aspekt der Arbeit, aber es gehört halt dazu. Und da die Frage vielleicht auch vielen Hörerinnen und Hörern kommen, war es mir irgendwie wichtig, das nochmal zu fragen. Deswegen ist ja auch wichtig, dass wir, dass die Hunde gut ausgebildet sind und wir ja vor allem vor Ort auch verlässliche Partnerschaften haben und zum Beispiel mit den Rangern zusammenarbeiten, mit den Behörden vor Ort zusammenarbeiten. Barbara, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu verraten, wer unsere Partner vor Ort sind oder wie wir da die Zusammenarbeit ist?
Ich bin nicht nur Naturliebhaber, sondern auch Tierliebhaber, muss ich sagen. Und es ist mir natürlich ganz wichtig, dass diese Hunde gut ausgebildet werden. Das ist auch ein Sicherheitsaspekt, dass die Hundeführer gut ausgebildet werden, auch für ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit, nicht nur der Sicherheit der Nase, sondern auch für ihre eigene Sicherheit. Und da habe ich mich darum gekümmert, dass wir also einen exzellenten Ausbilder haben, der das Training jedes Jahr übernimmt, guckt, ob es Verbesserungsbedarf gibt, nicht damit die Leute also nicht nur auf dem gleichen Niveau bleiben oder absacken, sondern dass wir das Training immer wieder vertiefen und ausweiten und die Fähigkeiten der Trainer, der Hunde und der Hundeführer ausbauen, damit die immer fähiger werden. Und meiner Meinung nach sind unsere Hunde das beste Hundeteam in Indien. Ja, wir haben uns also wirklich Mühe gegeben und sie sind wirklich ganz toll ausgebildet mit großer Sorgfalt. Und das war mir ganz wichtig, dass die Hunde auch mit modernen Methoden ausgebildet werden, die nicht auf Dominanz basieren, sondern da wird einfach der natürliche Instinkt der Tiere ausgenutzt, um diese Spuren zu verfolgen. Ja, das ist also nicht durch Prügelei oder Dominanz, sondern ganz spielerisch. Und wenn wir trainieren oder wenn wir Scheinfährten suchen während des Trainings, dann sitzen halt einige Hunde im Auto mit der Klimaanlage an und ein Hund arbeitet und dann toben die im Auto, wenn sie sehen, dass einer arbeiten darf und sie müssen im Auto sitzen, weil das macht denen richtig Spaß. Und weil es soll ja für Mensch und Tier keine Quälerei sein, ne? Und ja, und unser Partner ist eine ganz tolle Organisation in Assam, die heißt Aranyak. Das ist assamesisch für aus dem Wald. Ja, die wird von Herrn Dr. Bibab Talukda geleitet. Das ist der weltweit federführende Nashorn-Experte für Asien. Ist entsprechend auch der Vorsitzende der asiatischen Nashorn-Expertengruppe bei der IUCN. Und er ist Zoologe und hat da eine wunderbare Organisation aufgebaut und arbeitet Hand in Hand mit der Behörde zusammen, mit der Polizei und den Rangern. Denn beide sind im Vollzug gegen den Wildtierhandel aktiv. Wir arbeiten seit 2017 miteinander. Wir haben nächstes Jahr unser 10-jähriges Jubiläum. Da freuen wir uns schon. Genau. Im März fahren wir hin zu einem Trainingsbesuch und da wird gefeiert. Und wir arbeiten, wie gesagt, Hand in Hand miteinander zusammen. Es sind kompetente Leute. Man vertraut sich gegenseitig. Man kann einfach... Es ist einfach, man kann sich zurücklehnen und weiß, man kann sich auf die Leute verlassen. Und die Verhältnisse sind belastbar. Das hat sich auch gezeigt, weil wir alle das gleiche Ziel haben. Also wir haben einen wunderbaren Partner und sind auch stolz auf die. Und es ist wie zwei Hände, die gemeinsam irgendwie sich schützend über die Nashörner halten.
Der Nashornschutz ist wirklich das Highlight. Ich möchte Barbara jetzt schon mal dir nochmal danken, dass du dir Zeit genommen hast, dieses Thema uns einmal ein bisschen zu berichten, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer dich kennenlernen können und ein bisschen verstehen können, wie wir da eigentlich zusammenarbeiten und warum uns die Nashörner so wichtig sind. Wenn du jetzt sagen müsstest, was das Schönste an deiner Arbeit ist, vielleicht hast du auch ein besonderes Erlebnis in den letzten, ich sage mal, Jahren gehabt. Was wäre das denn oder hättest du ein besonderes Erlebnis?
Ja, also ich wenn ich halt das als zwei Fragen behandeln darf, Victoria. Also erstens bin ich unendlich dankbar dafür, dass ich meine langjährige wissenschaftliche Ausbildung den Tieren und der Natur widmen darf. Ne, das ist, sehe ich als Privileg an und es wird mir auch nie langweilig. Und für mich ist meine Arbeit nicht einfach ein Job, sondern eine Lebensaufgabe und natürlich auch eine Herzensangelegenheit. Ja, das also mal vorab. Und nichts verbindet, da haben wir ja eben gerade schon, als wir über unsere Partnerorganisation gesprochen haben, nichts verbindet Menschen zuverlässiger und stärker als gemeinsame Werte. Es ist eine Riesenfreude, wenn Menschen aus den verschiedensten Ecken der Welt mit den verschiedensten und unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Hintergründen auch, ja, seien das Ranger oder Hundeführer oder Parkverwaltung oder Regierungsvertreter oder unsere Partner, egal wer, alle arbeiten zusammen. Und so kommt es zu einem effektiven globalen Team, in dem jeder eine wichtige individuelle Rolle spielt und sein Bestes gibt, diese zu erfüllen. Und zu diesem Team gehören natürlich nicht nur unsere Partner und die Leute, die ich jetzt eben aufgezählt habe, sondern natürlich auch unsere Unterstützer und Unterstützerinnen. Denn nur gemeinsam können wir so Berge versetzen. Ja, so wie wir das in Assam und bei vielen anderen Projekten getan haben. Und in der heutigen Zeit, in der die Natur durch menschliche Eingriffe zunehmend mit ernsthaften und sich ständig vertiefenden Krisen kämpft, gibt es ganze Gebirgszüge, die wir in Bewegung setzen müssen. Und da müssen wir alle irgendwie mit anpacken, um das zu erreichen. Aber jetzt komme ich zum zweiten Teil der Frage. Das schönste Erlebnis, also es gibt viele. Ich bin wirklich dankbar, dass ich so viele schöne Erlebnisse mit Tieren und in der Natur genießen durfte und erleben durfte in meinem Leben. Aber als ich zum ersten Mal in Kasiranga war, mein Großteil meiner Erfahrung war in Afrika. Und wenn man da Nashorn sieht, ist das also was ganz Besonderes. Ja, da hat man Riesenglück. Und ich habe Bibab gesagt, Bibab, sehen wir Nashorn? Meinst du, wir sehen Nashorn? Er sagt, ja, du siehst Nashorn. Aber Bibab, sehen wir dann Nashorn? Und dann sind wir in den Park reingefahren und ich kann dir sagen, Victoria, wir haben an einem Tag 111 Nashörner in Kasiranga gesehen. Ich habe sie gezählt. Ich war völlig baff. Männchen, Weibchen, Babys, alles Mögliche. Wunderbar. Und keine Angst gehabt, ne, vor Autos oder so. Ganz ruhig. Und ein Nashorn ganz besonders, an das ich mich erinnere, das war ein Riesenbrummer von einem Männchen. Der lag ganz gefläzt in einem kleinen Teich. Auf der Seite lehnte sich so ans Ufer, ganz ruhig und hat geschlafen. Und wir haben dann den Motor vom Auto ausgemacht. Und ich habe gesagt, ich will den mal ein bisschen angucken jetzt. Ja, ja, Barbara, guck dir das Nashorn an. Und wir waren alle, es war ganz still. Man hat nur die Vögelchen gehört. Und wir waren ganz still und haben uns daran gefreut, diesem schlafenden Nashorn zuzugucken. Ab und zu hat er mal so ein Auge halb aufgemacht und dann ist er wieder eingeschlafen. Und was man dann gesehen hat, ist ganz kleine Wellen, ganz, ganz kleine Wellen, die von dem Nashorn ausgingen und das war sein Herzschlag. Rhythmische Wellen auf diesem Tümpel, die dem Herzschlag des Nashorns gefolgt sind. Das war für mich also wirklich was ganz Besonderes, diesen Moment mit diesem Tier zu teilen, das uns so vertraut hat. Wir waren nämlich relativ nah dran, dieser Tümpel war nah an der Straße. Also an dem Fahrtweg durch den Park. Und das war für mich was ganz Besonderes. Ja, das werde ich nie vergessen.
Genau, ich war nicht dabei und ich kann es also nachvollziehen, wäre jetzt einfach zu groß, aber ich kann es, glaube ich, ein bisschen durch deine Schilderung nachfühlen, was für ein unglaubliches Privileg diese Begegnung gewesen sein muss. Vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Was ist für dich die größte Herausforderung in der Arbeit zum Schutze der Nashörner, um es mal darauf erstmal zu belassen, weil du natürlich auch, wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, Barbara hat noch ganz viele tolle andere Projekte. Die Arbeit mit den Nashörnern in Assam ist ein kleiner Teil von einem großen Stück des ganzen Kuchens.
Ja, also mache es ja unheimlich gerne. Victoria, ja, und also im Moment von praktischen Sachen, ich fahre aus ganz anderen Gründen nach Indien im 1. November. Und ich habe jetzt gerade alle möglichen Ausrüstungsgegenstände bestellt, neue Geschirre für die Hunde, neue Leinen, neue Beißspielzeuge, die sie dann als Belohnung bekommen, wenn sie was gut gemacht haben. Die kommen jetzt mit der Post und da freue ich mich drauf. Und dann auch die Vorbereitung der Reise für nächsten März, für die Geburtstagsfeier. Und dann, was jetzt ansteht, Ende November, Anfang Dezember, ist das Treffen des Washingtoner Artenschutzabkommens, CITES, die Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora. Das ist eine Konferenz, bei der Entscheidungen getroffen werden, Mitgliedstaaten Entscheidungen darüber treffen, über welche Arten, in welchem Umfang, wie gehandelt oder abgeschossen werden dürfen für kommerzielle Zwecke. Und leider gibt es immer wieder Anträge aus dem Süden Afrikas, um den Nashornhandel anzufeuern und wieder zu öffnen. Nashornhandel ist seit Jahrzehnten gestoppt, weil er halt die Population dezimiert hat. Wie gesagt, als ich geboren wurde, gab es über 100.000. Jetzt sind wir bei weniger als 30.000. Und gerade die Länder, bei denen die Nashörner am meisten durch Wilderer getötet werden, sind die darauf drängen, dass der Nashornhandel wieder aufgenommen wird. Und da wenden wir uns natürlich ganz energisch dagegen. Ich habe zum Beispiel einmal eine kurze Berechnung darüber gemacht, wie viele Nashorn gibt es denn überhaupt auf der Welt? Weil dieser Antrag kommt dieses Mal von Namibia, das Nashorn verkaufen möchte. Und sie sagen, sie könnten durch ihre Lagervorräte den asiatischen Markt abdecken. Und da habe ich gedacht, mal gucken, wie viel Nashorn gibt es denn überhaupt auf der Welt? Aber jetzt long story short, langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe mal ausgerechnet, also wenn 1% aller Erwachsenen in Japan, in Vietnam und China 9 Gramm, das ist die kleinste Dosis von Nashorn, einmal nutzen, sind alle Nashörner der Welt weg. Natürlich nehmen die für traditionelle Medizin auch nicht nur eine Dosis, sondern mehrere Dosen. Aber wir haben ja auch gehört, es geht ja jetzt hauptsächlich um größere Gegenstände, die gehandelt werden. Also selbst im bestmöglichen Fall werden alle Nashörner ausgerottet, wenn 1% aller Erwachsenen in China und Vietnam eine Dosis Nashorn nutzen. Also zu behaupten, Namibia könnte den Markt abdecken oder Südafrika oder Zimbabwe oder Botswana, die können den Markt abdecken. Ja, wird nicht durch die Fakten unterstützt, sagen wir mal. Ja, und da kümmere ich mich im Moment drum, so diese Informationen an an Vertragsstaaten zu verteilen und diesen Standpunkt dann auch gegenüber Deutschland zu vertreten und gegenüber der EU.
Da wünschen wir dir, glaube ich, alle von Herzen ganz viel Kraft für die wirklich wertvolle Arbeit da und stay strong.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.
Genau. Wir kommen jetzt schon zur Schlussfrage. Geben wir jetzt immer einen kleinen, in deinem Fall wahrscheinlich etwas internationaleren Ausflugstipp mit. Hast du einen liebsten Ort in der Natur?
Ja, ich habe natürlich immer noch die Serengeti, in der ich meine Forschungsarbeit für meine Promotion gemacht habe, wird für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Obwohl das jetzt auch sehr viel mehr kommerzialisiert ist, als es früher war. Aber Kaziranga, wenn Sie gerne Tiere sehen möchten, wenn Sie sich für Vögel interessieren und für Säugetiere, es ist ein wunderschönes Gebiet. Sie kommen dort gut unter. Sie können 100 Nashörner an einem Tag sehen, Sie können Elefanten sehen, wenn Sie Glück haben, sehen Sie auch Tiger und den Vorvater der Hühner. Die gibt es da auch. Ja? Ja, und dann ein anderer Ort, also ich liebe auch Bhutan, ich arbeite in Bhutan, mit der buddhistischen Gemeinschaft dort, um Nachfrage für Wildtierprodukte abzubauen und den Wildtierhandel abzubauen, durch buddhistische Werte von Mitgefühl und Anteilnahme und dem Bewusstsein, dass alles miteinander verbunden ist. Und dadurch bin ich zum ersten Mal nach Bhutan gefahren. Und Bhutan ist natürlich auch ein Juwel. Also, aber Kasiranga, wenn sie nach Indien ist, zugänglicher. Kasiranga müssen Sie mal mitnehmen.
Also allen Hörerinnen und Hörern, die die Chance haben und das Privileg, da vorbeizuschauen, wünschen wir natürlich eine gute Reise und eine wundervolle Entdeckung. Genau, danke Barbara, dass du uns ein bisschen mit den Ohren und mitgenommen hast in dein Projekt. Vielen Dank für deine Zeit.
Wir hoffen, euch hat auch diese Ausgabe der Waldoreule gefallen. Anregungen und Fragen erreichen uns an waldoreule@nabu.de. Diese Folge wurde produziert und moderiert von mir, Viktoria Wiemer. Schnitt und Bearbeitung, Eva Meyer. Die Waldoreule ist eine Produktion des NABU-Bundesverbandes.